Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Eigentlich waren alle davon ausgegangen, dass die Rhein-Neckar-Löwen sich relativ einfach jetzt im Endspurt um die deutsche Meisterschaft den Titel am Ende auch sichern würden, den Titel-Hattrick einfahren könnten und natürlich zum ersten Mal auch das Double schaffen, denn sie hatten ja vor wenigen Wochen in Hamburg erst den Pokal gewonnen. Doch auf der Zielgeraden der Handball-Bundesliga, da kommen die Rhein-Neckar-Löwen offensichtlich ins Stolpern, denn am Wochenende, da spielten sie gegen Erlangen in Erlangen nur 25-25, also gaben Punkte ab. Und müssen sich jetzt damit abfinden, dass in der Tabelle zumindest vorübergehend die SG Flensburg-Handewitt nach einem 24-23-Sieg gegen Minden vorbeigezogen ist, auf Platz 1 steht. Allerdings haben die Flensburger auch ein Spiel mehr bestritten bisher als die Rhein-Neckar-Löwen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Löwen zittern müssen und im Endspurt sich keine weiteren Patzer erlauben dürfen. Wir schauen mal auf die Lage bei den Rhein-Neckar-Löwen nach diesem 25-25 von Erlangen mit unserem Handballexperten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja Sebastian, was bedeutet das jetzt? Sind die Löwen doch auf der Zielgeraden vielleicht in der Lage, den Titel, den sicher geglaubten Titel, doch noch zu verspielen?
Es kann durchaus passieren. Wenn man sich das Spiel anguckt gegen Erlangen, haben sie sich an beiden Seiten des Balles schwer getan. Also die Abwehr ist im Moment nicht so sattelfest. Da merkt man doch, dass die Verletzung und der Verlust von Gideon Guardiola doch sehr, sehr schwer wiegen kann. Da fehlt so ein bisschen die Kompaktheit einfach. Das haben die Erlanger sehr, sehr gut ausnutzen können, haben immer wieder gute Anspiele auch an Kreis gehabt und waren insgesamt auf sehr schnellen Beinen aktiv und das hat die Löwen vor große Probleme gestellt und auch im Angriff haben sie nicht 100% überzeugen können, haben jetzt in den letzten beiden Spielen 23 Tore bei den Füchsen und jetzt 25 in Erlangen geworfen. Das ist auch nicht unbedingt ein Faktor dafür, dass der Angriff in den letzten Wochen gut gespielt hat. Daran müssen sie jetzt arbeiten. Sie haben jetzt 3 Heimspiele vor der Brust, jetzt sogar 2 diese Woche. Und das werden die entscheidenden Spiele für sie werden. Wenn man mal anguckt, sie haben nun mal in jedem Heimspiel bisher in der Saison 30 Tore geworfen. Und wenn der Angriff an zu Hause so läuft, dann wird es sehr, sehr schwierig, diese Mannschaft zu schlagen.
Also Melsungen ist der nächste Gegner, beziehungsweise das ist das Nachholspiel und sind die beiden ausstehenden Spiele noch gegen Ludwigshafen und Leipzig. Wenn wir da mal gucken, Ludwigshafen, die brauchen ja im Grunde auch noch jeden Punkt. Die stehen im Abstiegskampf mittendrin, sind auf Platz 17, haben einen Punkt Abstand zum rettenden Ufer. Die werden beißen und treten, beziehungsweise sie werden natürlich fair spielen, aber sie werden alles tun, um möglichst einen Punkt zu holen.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat es ja schon gesehen, dass sie wirklich alles aufbieten und auch gegen Top-Mannschaften sich nicht aufgeben. Auch das liegt einfach daran, dass sie natürlich auch auf die Tordifferenz gucken müssen, wenn sie sich sichern wollen. Da wird jedes Tor am Ende zählen. Deswegen werden die alles aufbieten, werden wirklich Dampf geben müssen. Bei den Eulen muss aber auf jeden Fall der Torhüter mitspielen. Das ist im Moment in den letzten Wochen ein bisschen das Problem gewesen, dass weder Kevin Clear noch Rico Poribonio noch ein gewisser Stefan Hahnemann die Bälle nicht vernünftig zu einer hohen Prozentzahl halten konnten. Und das musst du haben, weil die Löwen haben diese Torhüter. Man hat es am Wochenende wieder gesehen und da hat aber die Erlangern Katsigianis, der überragend gehalten hat, hat viele Bälle weggenommen, auch viele freie Bälle weggenommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn du die Löwen schlagen willst und wenn du dir die drei Mannschaften anguckst, Melsungen, die Eulen und der Leipzig. Melsungen hat 2 gute Torhüter mit Simic und mit Söstrand. Die Eulen, wie gesagt, hängen da so ein bisschen hinterher, da haben die Torhüter noch nichts bewiesen können, aber in so einem Spiel mit Sicherheit über sich hinauswachsen. Und Leipzig hat mit Jens Forten und Milos Potera 2 gute Torhüter auch hinten drin, die beide sehr, sehr hoch halten, sehr, sehr hohe Prozentzahlen halten können. Also von daher, die Chancen sind für diese alle drei Mannschaften da. Es ist einfach nur so, die Löwen haben bisher in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren in der Bundesliga, haben wirklich sehr, sehr starken Angriff, haben selbst in der letzten Saison kaum ein Spiel zu Hause verloren. Das wird wirklich sehr, sehr schwer werden. Ich bin wirklich gespannt, ob sie es wirklich noch verspielen werden sollten. Die 2 Spiele jetzt innerhalb von 3 Tagen können natürlich eine gewisse Anstrengung sein. Ob es am Ende so passieren wird, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, zumal noch alle mitspielen müssen dort oben.
Teammanager Olli Rogisch hat auf jeden Fall gewarnt, jetzt werden alle Spiele schwer, aber im Grunde ja nicht nur für die Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben ja wie gesagt noch ein Spiel gegen Melsungen in der Hinterhand, das muss ja auch dann erst noch nachgeholt werden, dann würde auch erst die Tabelle wieder ausgeglichen sein, dann würden die Flensburger und die Rhein-Neckar-Löwen die gleiche Anzahl an Spielen bestritten haben. Aber die Drucksituation gilt natürlich auch für die Flensburger. Die haben nur noch 2 ausstehende Spiele gegen Lübbecke und gegen Frisch auf Göppingen, sind da auch gefordert, dürfen sie auch keinen Patzer erlauben. Und was sie am Wochenende gegen Minden gezeigt haben beim 24-23, das war jetzt auch nicht das mega souveränste, was ich hier gesehen habe.
Da stimme ich dir zu. Also das war wirklich überhaupt nicht souverän. Sie hatten große Probleme, mit Mitten klarzukommen. Auch offensiv haben sie sich ja wirklich so eine schlechten Tag erlaubt. Da waren wirklich viele Bälle dabei, die sie ja frei verworfen haben, beziehungsweise wo die Wurfauswahl überhaupt nicht gestürmt hat. Da muss man sich den Wurf nicht nehmen teilweise. Und da haben sie sich dann wirklich sehr, sehr schwer mitgetan, hatten dann am Ende dann ein bisschen Glück, dass sie mit Rasmus Lau gespielt und Hampus dann zwei wirklich abgezockte Spieler dabei hatten, die das am Ende dann für sie entschieden hat. Im Team hat 6 und 5 Treffern. Und das war für sie der entscheidende Faktor, dass sie dieses Spiel gewinnen können. Sie haben jetzt noch mit Lübeck und Göpping zwei Mannschaften vor der Brust, die sie beide besiegen können. Mit Sicherheit in Lübeck wird es nicht einfach zu spielen sein, aber Lübeck hat mich jetzt in den letzten Wochen nicht zu 100% überzeugen können, gerade gegen große Mannschaften und auch zu Hause. Hat manchmal so ein bisschen der Kampfesgeist gefehlt und Göpping, ja, für die geht es um nichts mehr am letzten Spieltag. Sie haben jetzt den EF Cup nicht gewonnen und werden damit auch sowieso nächste Saison nicht europäisch spielen und ja, müssen nicht mal gucken, was dann passiert, ob dann vielleicht in den nächsten Spielen dann noch ein, zwei Spieler zeigen können oder ob dann wirklich noch vielleicht geguckt wird, ob in Göpping der Kader vielleicht noch mal geändert wird, weil man hat jetzt keinen europäischen Wettbewerb mit dabei. Das ist natürlich dann schon die Frage in Göpping. Muss man den Kader vielleicht reduzieren? Muss man ihn vielleicht nochmal komplett ändern? Weil man hat jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht Chance auf europäisch mit dem Kader. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was in Göpping passieren wird. Aber auch Flensburg muss beide Spiele erstmal gewinnen. Das haben sie gegen Mitten nicht gut gemacht, aber sie sollte wahrscheinlich in den nächsten beiden Spielen besser machen.
Also spannender Endspurt in der Handball-Bundesliga im Titelkampf und auch im Abstieg. Da ist ja noch einiges drin. Du hattest den EHF Cup schon angesprochen. Frisch auf Göppingen im Halbfinale gewesen. Und es waren ja 3 deutsche Mannschaften in diesem Halbfinale beim Final Four in Magdeburg vertreten. Frisch auf Göppingen. Ja, nur eine davon. SC Magdeburg zum Beispiel, der Ausrichter, der hatte im ersten Spiel es mit San Rafael zu tun, hat dort mit 27-28 im Halbfinale verloren, musste sich am Ende mit Spiel um Platz 3 begnügen und da traf man auch frisch auf Göppingen, die im zweiten Halbfinale gegen die Füchse Berlin mit 24-27 verloren hatten. Im Spiel um Platz 3 dann Magdeburg eiskalt 35-25 gewonnen. Die Magdeburger sich ein kleines Trostpflaster damit geholt, aber eigentlich wollten die vor heimischem Publikum natürlich ins Finale und nachdem man ja schon im Pokal, im DHB-Pokal in Hamburg im Halbfinale doch recht sang- und klanglos gegen die Löwen ausgeschieden war, die zweite Enttäuschung für Magdeburg im Endspurt der Saison?
Auf jeden Fall die zweite Enttäuschung. Also Magdeburg hat das in einem Spiel um Platz 3, haben sie es natürlich gemacht, um ihren Heimfans natürlich noch einen persönlichen Abschuss zu geben, nachdem es am Tag vorher wirklich denkbar knapp nicht gereicht hat gegen San Rafael. Man hat es ihnen aber angemerkt, sie haben sich gerade im Angriff sehr schwer getan. Der Rückraum hat nie wirklich zu der Form gefunden, von dem man ihnen eigentlich gewohnt war. Michael Dahm hat nur ein einziges Tor und das spricht dann schon wirklich dafür, dass sie große Probleme hatten, dort die Lücken zu finden in einer sehr, sehr guten Abwehr von San Rafael mit einem starken Ivan Popescu hinten drin, hat am Ende sogar ein Tor geworfen gehabt, den man mit 7 Feldspielen dort lackiert hat, die Magdeburger. Und dann hatte man wirklich das Spiel auf Augenhöhe, nachdem es am Anfang ein bisschen hin und her ging, nachdem erst San Rafael 2-6 führte und dann aber Magdeburg zurückkam und mit 7-6 in Führung ging. Besser hat das Spiel durch gesehen, das ging mal wieder hin und her, mal konnte sich die eine Mannschaft 2 Tore absetzen, mal die andere. Und dann hat es am Ende dann wirklich ganz, ganz knapp nicht gereicht, weil man in den letzten 16 Sekunden es nicht geschafft hat, beziehungsweise auch vorher hatte man die Chance, in Führung zu gehen. Das haben sie dann aber nicht hingekriegt, weil sie dann einmal einen technischen Fehler mit dabei hatten oder einfach am Torhüter gescheitert sind, der wirklich sehr, sehr gut war, Popescu. Und am Ende hat es dann wirklich ja knapp für sie nicht gereicht. Das war natürlich sehr, sehr schade, weil man hat 2 Final Fours gehabt, man hat gesagt, okay, vielleicht in einem können wir mit Sicherheit was gewinnen. Natürlich zu Hause wäre es schöner gewesen. Es hat nicht gereicht, weil San Rafael wirklich enorm stark gespielt hat, absolute Top-Leistung gezeigt hat und am Ende sich damit auch verdient ins Finale eingezogen ist. Und Magdeburg geht jetzt ein bisschen da, nach eigentlich einer guten Saison, das muss man sagen, nachdem es am Anfang nicht so funktioniert hatte, ist es trotzdem insgesamt eine starke Saison gewesen, aber kein Titel jetzt geholt, obwohl man bei 2 Final Fours mit dabei war. Das wird mit Sicherheit so ein bisschen eine Enttäuschung sein, auch wenn man sich vor der Saison allgemein nicht grämen muss.
San Rafael zum ersten Mal im Finale eines europäischen Wettbewerbs gewesen und da trafen sie eben auf die Füchse Berlin, Dritter in der Bundesliga und jetzt auch neuer EHF-Pokalsieger zum zweiten Mal nach 2015. Der EHF-Pokal ja sowieso in deutscher Hand. Das ist ja eigentlich in den letzten Jahren immer so gewesen, dass zumindest viele deutsche Teams mit dabei sind beim Final Four, aber in der Regel dann auch die Oberhand behalten. So war es dann jetzt eben auch in Magdeburg. Die Füchse Berlin, die gewinnen das Finale mit 28-25, war aber doch auch ein kleiner Kraftakt.
Das war auf jeden Fall ein Kraftakt. Also das war kein einfaches Spiel für die Füchse. Man merkt aber, dass die beiden Mannschaften schon mal gegeneinander gespielt haben. Sie haben in der Gruppenphase gegeneinander gespielt und nachdem die Füchse dort das erste Spiel doch böse verloren haben, haben sie dann im zweiten Spiel sich verbessert gezeigt. Auch hier haben sie Probleme gehabt mit Sicherheit. Es war kein einfaches Spiel für sie. Gerade auch am Anfang haben sie ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen und hatten dann aber wirklich einen guten Torhüter drin mit Silvio Heinevetter, der am Ende 12 Paraden hatte, eine gute Quote am Ende. Auf der, gegenüber Popescu hat am Anfang ein paar Bälle halten können, wurde dann aber ausgewechselt, nachdem er dann für einen längeren Zeitraum keine Bälle mehr halten konnte. Das war schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass sie den Torhüter halt nicht ins Spiel haben kommen lassen. Und so war es dann am Ende dann ein verdienter Sieg, weil sie die bessere Mannschaft waren. Sie hatten einen überragenden Matthias Sachison, 9 Tore geworfen, was der, dass der kleine Mann ist, der 1,74 Kurde im Rückraum da macht, das ist wirklich ganz, ganz stark. Der hat wirklich Würfe drauf, die passen genau in den Winkel, die sind voller Power mit wirklich eingestellt. Und da möchte man als Torhüter, glaube ich, nicht gerne im Tor stehen, wenn man diese Bälle nicht halten kann. Das ist wirklich ganz, ganz stark gewesen. Auch Paul Drucks und Hans Lindberg mit jeweils 6 Treffern waren wichtige Faktoren dafür, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Sie haben das dann noch in der zweiten Halbzeit gut gespielt, konnten sich immer wieder absetzen und konnten dann auch dann wirklich auf mehreren Toren sich davonziehen, sogar auf 4 Tore dann teilweise, und haben sich von den Zuschauern noch nicht beeindrucken lassen, die, obwohl es in Deutschland waren, doch eher für die Franzosen San Rafael gestimmt waren. Fand ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich zugeben, hätte ich mir ein bisschen mehr Support für die deutsche Mannschaft gewünscht, aber das ist nun mal einfach so, da ist ein bisschen Rivalität zwischen den beiden Mannschaften mit dabei und am Ende haben sich die Füchse verdient den Sieg geholt, weil sie die bessere Mannschaft waren, weil sie nervenstark am Ende noch hinaus waren. Und das ist dann wirklich am Ende, ja, gut wie ein Titelverteidiger oder wie ein Titelsieger runtergespielt haben. Und das ist dann wirklich für die Füchse dann ein bisschen eine Belohnung für eine starke Saison bisher, dass sie sich mit dem Titel wenigstens noch belohnen können.
Und den haben sie unter anderem auch natürlich Silvio Heinevetter zu verdanken. 17 Paraden, obwohl er eigentlich ständig ausgepfiffen wurde. Der pfeift auf die Pfiffe und hält einfach starke Paraden von ihm. 17 Stück, wie gesagt, im Finale. Und damit war klar der 14. deutsche EHF-Pokalsieg in den letzten 15 Jahren. Also ich habe nochmal genau auf die Statistik geguckt. Das ist eine sehr beeindruckende Leistung. Für die Füchse Berlin natürlich ein toller Titelgewinn, von dem man aber auch in Kiel profitieren wird, denn durch den EHF-Cup-Sieg der Füchse Berlin, die ja an Rang 3 in der Bundesliga stehen, gibt es einen EHF-Pokal-Startplatz mehr für die neue Saison und den nimmt momentan der THW Kiel ein. Die stehen auf Platz 5 in der Tabelle und haben am Wochenende auch mit 31-27 gewonnen. Da wird auch nichts mehr anbrennen, weil die 6. der TSV Hannover Burgdorf ja auch bereits für den EHF Cup qualifiziert ist durch die Finalteilnahme beim Final Four.
Genau, deswegen hat Kiel davon profitieren können. Sie haben darauf gehofft, dass es entweder Magdeburg oder die Füchse machen. Die Füchse haben es jetzt am Ende gemacht. Hilft natürlich den Kielern, dass sie nächste Saison europäisch spielen dürfen. Damit haben sie sich wirklich über ja die letzte Hintertür retten können, nachdem die Saison ja wirklich eine Enttäuschung jetzt gewesen ist. Dann gab es jetzt noch die Gerüchte, dass einfach Gieselsner vielleicht jetzt schon gehen könnte. Also Kiel, er ist jetzt froh, glaube ich. Jetzt hat man noch 2 Spiele noch gegen Stuttgart und gegen Minden. Da sollten sie beide gewinnen. Da hat man am Ende einen versöhnlichen Saisonabschluss, auch wenn die Saison für sie eine Enttäuschung gewesen ist.
Also wir werden das Ganze natürlich weiter im Blick behalten, den Endspurt in der Handball-Bundesliga hier auf meinsportradio.de verfolgen. Vielen Dank für heute an Sebastian Mühlenhof.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.